wusste gar nicht viel über Angst, weil das eigentlich nie ein Gefühl war, was mich sonderlich viel begleitet hat, weil ich ja eigentlich immer relativ unbedarft durch die Welt gelaufen bin. Irgendwas hat sich verschoben in der Welt und das verstehe ich nicht und das flößt mir offensichtlich Angst ein. Dass Trump gewinnt nach all dem, was sich geleistet hat, das verunsichert mich einfach, weil ich es nicht verstehe. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, interessanterweise ist es Liebe.
Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record on Air, heute mit der 10. Ausgabe. Mein Name ist Paul und unser Titel lautet heute Neue Normalität, wie Angst unsere Welt verändert. Erinnert ihr euch noch an den letzten Sommer? Hattet ihr eine unbeschwerte Zeit? Und geht es euch heute immer noch so oder hat sich vielleicht in letzter Zeit etwas verändert bei euch? Wir haben heute Raphael Thelen zu Gast, freier Journalist, der unter anderem für die Zeit in den Spiegel schreibt und etwa 10 Jahre 15 Länder als Reporter bereist hat. Vorwiegende Themen sind Flüchtlinge, die Folgen der europäischen Wirtschaftskrise und Deutschlands neue Rechte. Und seit dem 9. November spürt Raphael einen Knoten in seiner Brust. Erzähl uns doch mal mehr davon. Hallo Raphael.
Hi. Von dem Knoten oder vom 9. November?
Sowohl als auch. Du hast ja einen Blog ins Leben gerufen und vielleicht magst du unseren Zuhörern mal erzählen, was es damit auf sich hat, wie du dazu gekommen bist und was da deine Intention war.
Im Prinzip kann sich wahrscheinlich jeder an den Morgen des 9. November erinnern, wenn er nicht sogar eine Nacht noch mitbekommen hat, was passiert ist. Es war die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ich hatte einen Freund zu Besuch und er stürmte einfach morgens ins Zimmer. Ich war bis 3 Uhr wach geblieben. Bis 3 Uhr morgens dachte, Hillary wird es schon schaukeln, konnte mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass Trump gewinnt. Und er stürmte dann morgens rein und rief, Trump, Trump, Trump. Und er ist wieder rausgegangen und ich habe mich umgedreht und ich habe mich wirklich so, also ich konnte es nicht fassen und das hat dann, also ich meine, den ganzen Tag haben wir dann irgendwie diskutiert und irgendwo konnte man ja aber auch gar nicht drüber reden, weil worüber wollte man reden, außer weil es so quasi unverständlich war. Und dann habe ich, im Prinzip bin ich erstmal geflohen, es war schon geplant, dass ich einen Kumpel besuchen gehe in Vietnam und wir hatten eine tolle Zeit da, aber ich habe eigentlich gemerkt, dass es mir nicht so richtig gut ging. Und die letzte Woche habe ich sogar noch auf einer einsamen Insel gesessen, so ganz klassisch am Strand Südostasien, ein bisschen klischeehaft. Aber auch da merkte ich, dass es mir eigentlich nicht sonderlich gut ging. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich einfach kapiert habe, ja, ich habe Angst. Irgendwas hat sich verschoben in der Welt und das verstehe ich nicht. Und das flößt mir offensichtlich Angst ein. Und dann kam halt direkt der Impuls, darüber zu schreiben. Also ich habe dann im Prinzip an meinem letzten Tag da vor Ort noch den ersten Eintrag für diesen Blog verfasst, weil ich gesagt habe, ich will das da für mich auch verarbeiten.
Und wusstest du da schon, wohin die Reise gehen sollte? Hattest du schon quasi für dich innerlichen Aufhänger zu sagen, okay, diese Verunsicherung rührt irgendwo her oder hattest du da quasi schon eine Ahnung?
Also ich meine, ich hatte dann begriffen, dass das mit Trump zusammenhängt, klar, das war mir bewusst, es war auch einfach bewusst, also ich glaube, es kam auch einfach daher, dass ich mir eingestehen musste, dass ich nicht so viel von der Welt verstehe, wie ich dachte, dass da sehr viel da draußen ist, was mich überraschen und bedrohen kann. Wie ich das dann letztlich aufziehen wollte, wusste ich nicht, aber ich wusste immer, dass es mir hilft, über Sachen zu schreiben, einfach weil man einen Gedanken einfach zu Ende denkt und dann auch loslässt und da rausgeht, aber ich wusste gar nicht viel über Angst, weil das eigentlich nie ein Gefühl war, was mich sonderlich viel begleitet hat, weil ich ja eigentlich immer relativ unbedarft durch die Welt gelaufen bin.
Da wollen wir nämlich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, was Angst eigentlich mit uns macht, woher Angst kommt. Und da sind wir gleich nach einer kurzen Musikpause wieder zurück. Bis gleich. Summer days are filled with rain and no clouds just won't stop crying. Willkommen zurück zu Off the Record on Air, die 10. Heute mit dem Thema Neue Normalität, wie Angst unsere Welt verändert. Wir haben heute Raphael Thelen zu Gast und wollen heute so ein bisschen Ursachenforschung betreiben, woher Angst kommt und was die Angst mit uns eigentlich macht. Die Situation ist folgende: Trump ist Präsident der USA, Pegida und AfD gewinnen immer größeren Zulauf. Und generell in Europa gibt es ein überzogenes nationales Bewusstsein, wenn man sich Länder wie zum Beispiel Polen, Frankreich oder Ungarn anschaut. Und daraus resultierte ein immer größerer Rechtsruck. Woher kommt so eine Entwicklung? Und wie konnte sich diese politische Situation in so schneller Zeit, in 2-3 Jahren entwickeln? Und ja, was ist eigentlich für ein Bewusstsein bei uns, dass wir unterschiedliche verschiedene Staaten in eine Richtung bewegen lassen, ohne das vielleicht gar nicht so richtig zu bemerken? Und gibt es vielleicht einen kausalen Zusammenhang mit diesen ganzen Entwicklungen? Raphael, warum fühlen wir uns denn von Trump und Co. so bedroht? Und wieso stehen wir da eigentlich so verständnislos davor?
Ich glaube, weil wir dachten, das überwunden zu haben. Also ich habe das Gefühl, und jetzt sage ich das in Anführungszeichen, irgendwie so, wir haben seit den ersten Erfolgen der 68er gewonnen. So, die Grünen sind im Mainstream angekommen, Umweltschutz, Feminismus, Umweltschutz, all diese Themen, die uns, also so, oder mir, ich sage immer uns, aber ganz viele Leute sagen mir immer, ich soll von mir sprechen, deswegen sage ich, ich dachte immer, das wäre mittlerweile Konsens, dass Frauen genauso gut seien wie Männer, aber offensichtlich ist das nicht. Und das wird uns, glaube ich, gerade mit einem großen Vorschlaghammer eingeprügelt. Also ich meine, dass Trump gewinnt nach all dem, was sich geleistet hat, das verunsichert mich einfach, weil ich es nicht verstehe. Oder mittlerweile versteht man es natürlich, weil man viel darüber gelesen hat, aber man hätte das natürlich nicht erwartet.
Siehst du denn irgendwie auch, wenn wir jetzt unsere Generation Generation Y anschauen, also quasi frühen 80er bis späten 90er Baujahre, spürst du da so eine Bedrohung unserer eigenen Identität und unserer Werte? Wenn du sagst, es ist quasi wirklich wie so ein Vorschlaghammer auf einmal zu so einer, ja, Beschau der eigenen Dinge irgendwie kommt.
Ja klar, ich glaube, also was unsere Generation ja ausmacht, sind gerade diese liberalen Werte. Ich glaube, das Soziale, was die 68er hatten oder was die Linke auch mal ausgemacht hat, das interessiert uns ja leider nicht. Also ich meine, soziale Gerechtigkeit und so sind ja keine Themen, für die die Menschen irgendwie streiten würden. Es geht eigentlich nur um Freiheitsrechte, was ich schade finde. Aber Trump, Le Pen, ich meine, kann man ja gucken, wo man will, nach Polen, das du angesprochen hast, da werden ja gerade diese Freiheitsrechte wieder zurückgedreht. Und ich glaube, unsere Generation ist deswegen erstmal damit überfordert, weil wir dachten, es geht erstmal immer weiter in diese Richtung. Und jetzt müssen wir, glaube ich, zum ersten Mal wirklich kämpfen.
Du hast in deinem Blog ja auch geschrieben von einem Kumpel, ich glaube, Suri heißt er, dass man, der hat sich immer so ein bisschen sehr auch drauf verlassen, dass schon alles seine richtigen Wege geht. So, wir haben die Polizei, wir haben irgendwie so ein Rechtssystem, was uns, egal was auf der Welt und überall wo und auch im Lande passiert, irgendwie alles ja noch richtig im richtigen Wasserschiff sozusagen. Meinst du, dass man sich eigentlich auch viel zu sehr auf sich selbst verlassen hat oder konzentriert hat? Weil zum Beispiel auch Dinge wie mit Herrn Orban in Ungarn, das ist ja nicht erst seit gestern und auch nicht erst vor 3 Jahren irgendwie entstanden. Das passiert seit über einer halben Dekade. Und irgendwie hier in Deutschland haben wir davon selten wirklich was mitbekommen.
Also ich meine, ich glaube, dass viele jetzt erst begreifen, also das sind so 2 Schritte. Der erste ist gerade, viele begreifen erst, wofür sie eigentlich stehen. Also inklusive mir, ich kapiere zum ersten Mal, was meine Werte eigentlich sind und wo ich politisch stehe. Und der zweite Schritt ist jetzt, dass Leute wieder Wege suchen, wie sie sich engagieren können. Also gerade dieser besagte Suri ist halt auf einmal so, kam zu mir und schlug doch vor, ob er nicht in die Linkspartei eintreten sollte. So, was ja schon, also nach bundesrepublikanischen Maßstäben ein relativ radikaler Schritt ist. Nicht nur eine Partei, sondern tritt auch noch in die Linkspartei, die ja für viele immer noch so ein Schmuddelkind ist. Aber er hat gesagt so, ja, okay, jetzt zählt's. Wir müssen ran, wir müssen irgendwie
proaktiv werden.
Richtig. Und interessanterweise ist aber auch bei vielen, bei denen ich das erlebt habe, jetzt, da der Trump-Schock sich so ein bisschen abnutzt, dass das Engagement wieder so ein bisschen einschläft und alle sagen so, wir schauen mal.
Wir wollen auch gleich noch ein bisschen weiterschauen und machen aber nochmal eine ganz kurze Musikunterbrechung. Bis gleich. Willkommen zurück bei Off the Record on Air, die 10. Heute mit dem Oberthema Angst. Ich sitze hier gerade noch mit Raphael Thelen zusammen und wir haben uns gerade so ein bisschen über die politische Lage in Europa und der Welt unterhalten. Wollen jetzt mal ein bisschen spezieller auf deinen Blog, Raphael, eingehen. Du hast ja da von einem Spaziergang oder ein Gespräch mit, also in Dresden mit dem Medien- und Literaturwissenschaftler Professor Dr. Lars Koch gesprochen, der sich beruflich mit dem Thema Angst beschäftigt und intensiv auseinandersetzt. Und ihr habt ausführlich darüber gesprochen, was Angst mit dem Menschen macht. Und er hat gesagt, dass mehr oder weniger unsere Popkultur sehr viel lesbar macht. Das heißt, dass Zombiefilme oder apokalyptische Serien, Castingshows sehr, sehr viel deutlich machen, was in unserer Gesellschaft eigentlich passiert. Und dann auf einmal kam Trump, Wilders, Le Pen und Co. und schürten Ängste, und zwar reale Ängste, Unsicherheiten und auch eine gewisse Unkalkulierbarkeit. Wie hast du das Gespräch damals wahrgenommen und wie empfindest du diese Erkenntnisse?
Ich fand's, also ich bin selber kein großer Konsument von Popkultur und man kriegt ja auch einfach so viel mit. Aber es war zum Beispiel witzig zu sehen, also ich bin dann doch irgendwie, wenn ich Filme gucke, dann gerne Zombie-Filme. Und ein Thema, das bei Zombie-Filmen ja immer wieder aufkommt, ist die Mauer. Dass irgendwo eine Mauer gebaut wird. World War Z, Israel baut eine riesige Mauer. Oder Game of Thrones, da gibt's diese Mauer gegen die White Walkers. Ich habe Game of Thrones nicht gesehen, ich hab's nachgelesen. Und die White Walkers sind ja anscheinend auch irgendwie so eine Zombie-Kombo.
Die aus dem Norden kommen und den Süden bedrohen, genau.
Und er sagte halt, an Mauern werden immer Narrative von drinnen und draußen verhandelt. Wer gehört dazu und wer ist eine Bedrohung? Naja, und jetzt guckt man sich Trump an und er will eine Mauer bauen gegen Migranten. Oder man guckt sich halt die Türkei an, ja, schlechtes Beispiel, Bulgarien oder Ungarn, das jetzt einen Zaun baut. Also auf einmal sind genau diese Sachen wieder Thema. Und er sagt halt, erfolgreiche Populärkultur, Filme, Bücher und so verhandeln halt immer so subkutanen Themen, die den Menschen eh auf den Nägeln brennen. Und da hat halt Game of Thrones anscheinend den Nagel auf den Kopf getroffen. Ist die erfolgreichste Pop-Serie, ist die erfolgreichste Fernsehserie aller Zeiten.
Das heißt, man kann einfach quasi Dinge, die in den Medien oder von der Popkultur aufgegriffen werden, auf unser tatsächliches, reales Leben übertragen.
Also die Menschen tun das. Also die Menschen übernehmen anscheinend diese Stoffe und versuchen darin was wiederzufinden. Also ich habe irgendwie mal vor 10, 15 Jahren was gelesen, da ging es um die große Popularität, ich glaube, von Herr der Ringe und Harry Potter. Und da ging es halt im Prinzip auch damals schon um Unsicherheit, die natürlich noch, glaube ich, gefühlt kleiner war, ich erinnere mich nicht so gut. Aber da ging es halt darum, die Leute wollten entfliehen in so Fantasy-Welten. Und deswegen würde das gerade so gut funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich das überzeugend fand, aber den Gedankengang fand ich interessant, dass da halt auch so, dadurch wurde das erklärt. Und ja, ich glaube schon, dass Popkultur da viel erklären kann.
Ich finde das vor allem eine sehr, sehr interessante Verknüpfung. Meinst du aber nicht, dass das Konsumenten, die vielleicht ja weniger sich der Selbstreflexion und Empathie bedienen, bei solchen drastischen Darstellungen diese Verknüpfung bewusst gar nicht wahrnehmen? Oder auch, wenn man ihnen das vorhalten würde, gar nicht verstehen oder nachvollziehen würden, dass es nicht eine unheimliche Gefahr in sich birgt?
Absolut. Es gibt ja auch Geschichten, wo das Pentagon anscheinend Kriegsfilme finanziert hat, die dann irgendwie den Afghanistan- oder Vietnamkrieg sehr heroisch aussehen ließen. Und er sagte auch so, klar, solche Sachen speichert man ab, dass die Fremden Bedrohungen bringen. Und wenn das halt die White Walkers sind, dann verknüpft man halt das eine Fremde mit dem anderen. Ist er schon von überzeugt, so, ja, es ist klar, es geht in beide Richtungen.
Also meinst du schon, dass es auch dann, wenn jeder Einzelne für sich da quasi den Konsum hat, das vielleicht auch in seinem Verhalten in der Gesellschaft vielleicht dann zum Tragen bringt? Meinst du, dass sich das wirklich ja im Leben dann quasi auszeichnet irgendwie, was man so konsumiert, dass es wirklich so einen direkten Zusammenhang hat?
Also vielleicht noch ein Beispiel, nach 9/11 gab es diese Serie 24 und ich glaube, da wurde auch viel Terrorismus verhandelt und dass da natürlich Angst gemacht wird, oder Homeland, diese düsteren Araber, die immer dargestellt werden. Araber sind irgendwie, schreien immer nur rum, sehen immer nur böse aus, so. Natürlich hinterlässt das ein Bild bei dem, der das sieht. Logo, es weiß ja oft nicht, und das ist ja das Gefährliche, ist ja nicht ein analytischer Text, wo man sagt so, ne, die islamische Bedrohung ist so und so, sondern nein, so, sie wird halt einfach dargestellt und klar, hinterlässt Totalspuren und führt zu einer weiteren Verunsicherung. Also wenn wir über das Thema Angst reden, so, ich bin mir sicher, dass da Ängste nicht unbedingt aufgelöst werden, sondern eigentlich verschlimmert werden. Der letzte Satz von World War Z ist be prepared for anything. Also, ne, sie haben zwar irgendwie gewonnen, sie wissen jetzt, wie sie Zombies schlagen können, aber bleib immer auf der Hut, baue am besten eine Mauer um alles und mach die Fremden platt.
Und ist es nicht auch bei unserem, wie ich nenne es jetzt mal, das Wirtschaftskonstrukt Neoliberalismus, ist das Ziel nicht eigentlich verfehlt, Flüchtlinge statt den Neoliberalismus zu bekämpfen?
Ja klar, also Heinz Bude hat gesagt, mit der Agenda 2010, mit der Einführung der Hartz-IV-Reform, ist Deutschland von einer Aufstiegs- zu einer Ausschlussgesellschaft geworden. Also ja, der Neoliberalismus sagt, wenn du nicht aufpasst, dann fällst du halt runter. Und ich glaube, das erklärt auch viel darüber, warum Deutschland trotz seiner guten wirtschaftlichen Situation, warum die Angstlevel so hoch sind, die sich ja dann auch in dem AfD-Erfolg widerspiegeln, weil die Leute, denen geht es zwar gut, aber Angst ist ja immer was, was auf die Zukunft referiert. Ne? Ich habe ja immer Angst vor der Zukunft. Und seit uns gesagt wurde, wenn du nicht aufpasst, dann rutschst du nicht nur ein bisschen auf irgendwie Arbeitslosengeldniveau runter, nein, du rutschst direkt auf Miete plus 350 Euro und du musst alle zwei Wochen zum Amt laufen. Wenn du nicht spurst, dann kriegst du alles gestrichen. So. Und das führt einfach zu Angst. Und ja, das ist Neoliberalismus.
Du hattest eben gerade auch schon ja, so Filme wie Herr der Ringe und so gewisse ja, Weltanschauung in Filmen gerade angesprochen. Und ich würde ganz gerne gleich noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was unsere Generation, die Generation Y, eigentlich damit zu tun hat. Aber wir machen noch mal eine ganz kurze Pause mit der Musik. Bis gleich. Wir sind zurück bei Off the Record on Air, die 10. mit dem Thema heute neue Normalität, wie Angst unsere Welt verändert. Raphael, wir haben ja festgestellt, oder es ist ja relativ offensichtlich, dass wir uns von diesem übermächtigen Neoliberalismus bedroht fühlen. Wie kam es denn eigentlich aktuell zu so zu so einem Extremkonstrukt? Du hast festgestellt, dass unsere Generation in einer heilen Welt groß geworden ist, also die Generation Y. Und eigentlich keine wirklich großen Krisen damals waren. Die Mauer ist gefallen, irgendwie alles wurde gut, Wiedervereinigung. Wir sind mit Filmen groß geworden wie Star Wars und Harry Potter, wo am Ende dann immer die Vernunft gesiegt hat. Und wurden eigentlich gar nicht so richtig darauf vorbereitet, dass es Krisen geben kann. Und dass die Welt sich auch mal in unserer kleinen Blase irgendwie verändern kann. Und auf einmal gab es halt irgendwie nach dem Millennium die Dotcom-Blase, 9-11, Hartz IV, hast du gerade auch angesprochen, die Immobilienkrise, Rechtspopulismus. Und es kam auch in irgendwie sehr, sehr kurzen Intervallen. Sind wir so schwach als Generation und waren wir wirklich so unvorbereitet?
Ich glaube, was das Interessante daran ist, dass diese Krisen alle passiert sind und für viele der Generation Y waren sie wahrscheinlich auch noch prägend. Also ich bin 85 geboren, aber ich meine, wenn man irgendwie 90 geboren ist, dann war man 18 beim Finanzcrash 2008 oder, ne? Also das hat, glaube ich, viele doch noch geprägt, aber das waren für uns, glaube ich, immer nur mediale Ereignisse, weil letztlich haben sie uns ja dann doch nicht betroffen. Also 2008, Deutschland ist total gut durch die Krise gesegelt. Das gilt für die meisten dieser Krisen. 9-11, ja, es war schlimm, aber das war auch meine erste Krisenerfahrung, aber Deutschland ist größtenteils von Terror verschont geblieben und. Also wir haben die immer so als mediale Krisenerfahrung erlebt, aber dann hat sich das eigentlich nicht in unserem Leben niedergeschlagen. Und vielleicht war das auch einfach was uns geprägt hat, dass es alles immer so weit weg, dass es immer gut ausgeht. Im Prinzip, wie du schon sagst, diese Filme Herr der Ringe, so dass es zwar immer quasi Aufgaben gibt, die wir meistern müssen, aber am Schluss geht es schon gut aus, das Happy End kommt. Und ich glaube, mit dem Aufkommen des Rechtspopulismus und dann jetzt der Trump-Wahl und wer weiß, wie Frankreich ausgeht, da ist uns bewusst geworden, so okay, vielleicht gibt es diesmal kein Happy End.
Meinst du, dass wir vielleicht auch alle so ein trügerisches Urvertrauen einfach haben, um vielleicht manchmal die Zeichen der Zeit nicht wirklich erkennen zu können?
Oder nicht erkennen wollen. Also ich meine, es ist ja auch, Pessimismus ist ja auch scheiße. Also ich meine, Optimismus macht ja viel mehr Spaß, einfach zu sagen so, es wird schon gut, weil dann muss ich mich nicht engagieren, dann muss ich keine Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch sehr bezeichnend für unsere Generation. Also wir machen dann so, wir engagieren uns dann für irgendwie mehr Fahrradwege bei uns im Viertel und so, aber das sind ja nur Sachen, die uns angehen. Wirklich mal Verantwortung übernehmen und dafür vor allem auch vielleicht mal Einbußen im persönlichen Glück zu erleiden, das kenne ich in meinem ganzen irgendwie doch schon recht linken Freundeskreis ungefähr 3 Leute.
Was unterscheidet uns denn von den Generationen davor?
Ich glaube schon die Sorglosigkeit. Also wir haben diese existenzielle Angst, die haben wir irgendwie schon. Also ich meine, uns wurde ja auch, als ich Abi gemacht habe, wurde mir eingetrichtert so, gute Noten, schnelles Studium, sonst kriegst du keinen Job. was für ein Schwachsinn. Ich meine, in diesem Land herrscht Vollbeschäftigung seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Also so, es gibt überhaupt keinen Grund, in diesem Land Angst zu haben. Und trotzdem, und dann ist das wieder vielleicht der Bogen auf den Neoliberalismus, es wurden halt dann die Sicherheitsnetze so weit weggeschnitten, dass man halt trotzdem Angst hat, dass man fallen könnte. Und dadurch, ne, fährt man die Ellenbogen aus und auf einmal kriegt man Angst voreinander. Ich vor dir und du vor mir. Und das, da wächst auch einfach so eine Angst, obwohl es keinen Grund gibt. Wir könnten alle solidarisch miteinander sein. Wir könnten einfach mal wieder den Sozialstaat hochfahren und es müsste keiner in diesem Land Sorge haben. Aber offensichtlich ist es politisch gewollt, dass ein gewisses Angstlevel hier herrscht.
Und sind wir da als Generation vielleicht zu passiv, um wirklich aktiv zu werden? Also ich jeder glaube, für sich kann das natürlich für sich selbst beantworten, aber jetzt mal so im Großen und Ganzen betrachtet.
Ich teile das nicht, diese Leute, die sagen, so der Leidensdruck muss steigen, damit die Leute erst aktiv werden. Das ist ja irgendwie eine widersinnige Logik. Wenn es so langsam gut geht, kann man ja das Leben feiern und jetzt geht es uns schlecht, aber das könnte uns bald sehr viel schlechter gehen und jetzt würde ich schon sagen, so, jo Leute, kommt mal irgendwie in die Füße.
Wir schauen gleich nochmal ein bisschen weiter, aber machen nochmal einen kleinen kurzen Break mit der Mussi. Und wir sind zurück bei Off the Record on Air, die 10. Heute mit dem Thema neue Normalität, wie Angst unsere Welt verändert. Ich sitze hier immer noch mit Raphael Thelen zusammen und wir unterhalten uns über unsere Generation Y, über Angst, über die politische Verdrossenheit manchmal. Raphael, du hast in deinem Blog geschrieben, dass unsere Generation als konfliktscheu gilt oder konfliktscheu ist und auch eigentlich wirklich konfliktunfähig. Aber sie stellt sich immer so als fairer, gerechter Mensch, politisch korrekter Mensch dar. Und ist das nicht irgendwie ein bisschen selbstgerecht und vielleicht sogar verlogen, heuchlerisch?
Ich meine, konfliktscheu sein ist ja erstmal was Schönes. Ich habe das Gefühl, oder so mein Eindruck ist ja, die zivilisatorische Leistung, die der Mensch vollbracht hat, ist Konflikte zu vermeiden oder Konflikte unblutig auszutragen. Deswegen ist das ja erstmal schön. Aber es macht uns zum einen halt, es macht es uns schwer, mit den Gefahren, die da aufziehen, umzugehen, weil ich glaube, Trump ist einfach jemand oder diese ganzen Rechtspopulisten, oder ich saß gestern mit einem Mitglied der Identitären Bewegung in München zusammen, hab den interviewt, naja, und den kann man halt nicht umarmen. Also so, er hat auch politischen Gegenwind bekommen, ich habe gefragt, so, was müsste denn passieren, dass du mit deiner Politik aufhörst? Und er meint halt, man müsste mich umschießen. Und das glaube ich halt. Er ist auch Mitglied einer Burschenschaft, der hat einen 10 cm großen Schmiss am Kopf, ist ziemlich aufgepumpt. Ja, ich weiß nicht, ob man da halt drumherum kommt, in den Konflikt reinzugehen mit gewissen Leuten. Gleichzeitig ist das ja was Schönes. Also ich meine, konfliktscheu sein, weich sein, das sind ja tolle Eigenschaften eigentlich. Die Generation, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen soll, ich war auch auf einem Flüchtlingsretterschiff mit Jugend rettet, die vor der libyschen Küste ehrenamtlich Flüchtlinge retten. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass all diese Menschen gar nicht mehr das hatten, dieses ein bisschen vielleicht katholische, christliche, dass man leiden muss, um anderen zu helfen. So, nee, die haben auch sehr viel auf sich selbst aufgepasst. Die wollten selber auch ohne physischen oder psychischen Schaden rausgehen und trotzdem helfen. Und das ist ja auch total okay. Also Leid muss ja kein Teil des Lebens sein. Aber ja, ich meine, ein bisschen mehr Konflikt können, als wir das tun. Oder vielleicht müssen wir es wieder lernen, gezwungenermaßen.
Raphael, warum empfindet unsere Generation Macht als Tabu, wie du in deinem Blog geschrieben hast?
Ich glaube, das leitet sich ab daher aus dieser Angst vor Konflikt, aus diesem Konfliktscheuen heraus, weil man halt Macht sich erkämpft. Und dazu muss man halt sich durchsetzen, dadurch muss man vielleicht auch mal jemandem wehtun. Und wieder, wie gesagt, das wollen vielleicht viele Leute nicht, was ja auch schön ist, aber was halt auch die Folge hat, dass, wie du im Vorgespräch angedeutet hast, unsere Parteien überaltern. Ich glaube, es ist so im Bundesschnitt 59 Jahre alt. Ich habe letztens die Lesung besucht von einer guten Freundin, die in der Linkspartei ist. Und ich habe mich dann im Publikum umgeguckt und es waren drei junge Leute, so, also was heißt jung, mein Alter, 30, und der Rest hatte weiße Haare, komplett durch die Bank. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, ja, kein Wunder, dass irgendwie Politik auch vielleicht nicht sexy ist für Junge, weil niemand weiß, was junge Leute haben wollen.
Aber es ist so, dass es einfach wirklich die Attraktivität der Politik im Allgemeinen als solches einfach nicht gegeben ist? Oder sind die Leute vielleicht auch einfach mittlerweile viel zu egozentrisch und viel zu sehr auf sich fixiert und dass man halt irgendwie mit einem netten Bild von seinem ach so tollen, gesunden Superfood-Mittagessen einfach der Welt teilt, ist das wichtiger als halt irgendwie Engagement in Bezug auf die gesamte Gesellschaft und nicht nur auf sich?
Also für Deutsche in der Generation Y sicherlich, da engagieren sich sehr wenige, aber dann guckt man irgendwie nach Amerika mit Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn in England, Macron jetzt in Frankreich. Also ich glaube, die ziehen ja alle ein unglaublich junges Publikum an. Und ich glaube schon, dass die junge Generation hier auch sich mehr einbringen würde. Oder jetzt Schulz, da applaudieren ja auch viele Junge. Also ich glaube, die Leute haben schon Bock, was zu machen. Aber ihnen fehlt auch vielleicht einfach so ein bisschen die Inspiration oder die Richtung, die sie laufen könnten. Wenn es dann auch mal hier die Temperatur noch ein bisschen steigt, wie gesagt, Deutschland geht es super gut, aber lass mal die Wirtschaft hier abschmieren, dann möchte ich nicht wissen, wie viele Leute auf einmal die AfD wählen und wie sehr die CDU nach rechts rückt. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass unsere Generation auf einmal ihre liberalen Werte bedroht sieht und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen auf die Straße geht.
Siehst du dann irgendwelche Möglichkeiten, was ja unsere Generation im Speziellen, aber halt auch die Gesellschaft im Allgemeinen tun kann? Gibt es irgendwelche Schrauben, die man drehen kann, um diese Entwicklung der letzten 3, 4, 5 Jahre ja aufzuhalten oder halt wenigstens neu zu arretieren?
Ich glaube, also gegen Angst, das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, interessanterweise ist es Liebe. Also ich meine, Angst vereinzelt, Angst, ne, wenn man vor jemandem Angst hat, wo man vor etwas Angst hat, dann zieht man sich eher in den eigenen Raum zurück, in den geschützten Raum, und Liebe lässt dann ja immer auf andere zugehen. Also ich meine, so blöd das klingt, aber halt mal wieder mehr trauen, sich auf andere Leute zuzugehen, so das wäre das Gesamtgesellschaftliche. Und politisch muss man halt einfach zusehen, dass die Leute, die unser demokratisches System abschaffen wollen, namentlich die AfD, dass man da halt einfach eine Grenze zieht und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und die halt mit friedlichen politischen Mitteln bekämpft, wo es geht. Sonst haben wir bald auch hier ein Problem. Weil ich meine, die Leute, die Trump nominiert, die Leute, mit denen sich Le Pen umgibt, oder so jemand wie Geert Wilders, oder was Orban in Ungarn macht, all das zeigt, wohin diese Leute halt uns führen wollen. Ich meine, Orban hat es eine illiberale Demokratie genannt. Naja, das ist dann halt keine Demokratie mehr. Da muss man kämpfen. Aber ich glaube, gesellschaftlich heißt es erstmal wieder Hände ausstrecken nach links und rechts und ja, sich näher kommen.
Liebe ist die Antwort. Ich würde gerne noch kurz einen Blick auch darauf werfen, was unsere nachfolgende Generation, die sogenannte Generation Z, in unserer Gesellschaft für eine Rolle spielt. Meinst du denn, dass sich da vielleicht, ich meine, die Generation ist viel extremer mit sozialen Medien groß geworden, weil tatsächlich in prägenden Phasen in der Jugend halt irgendwie wirklich als ja, Standard des Alltags irgendwie wahrgenommen hat. Meinst du, dass sich da vielleicht was verändert? Gibt es da irgendwie, ich will es jetzt mal Hoffnung auf mehr politisches Engagement nennen, gibt es da irgendwie eine Entwicklung? Beobachtest du da was?
Ich glaube, die sind skeptischer als die Generation Y, weil sie einfach gelernt haben, in einer viel größeren Informationsfülle umzugehen und weil sie einfach, früher haben Chefredakteure oder Redakteure in Zeitungen ausgewählt, was stimmt und was nicht, und das, was stimmte, was sie glaubten, stimmten, haben sie gedruckt, und mittlerweile muss das halt jeder für sich selber rausfinden, und ich glaube, deswegen sind die skeptischer, andere sagen, die sind zynischer, aber ich glaube, die werden weniger überfordert sein mit der Komplexität der Welt, die so auf uns zurollt, als alle Generationen, die jetzt irgendwie so da am Struggeln sind. Und deswegen könnte das schon spannend werden, was aus denen wird. Andererseits, so, ich meine, eine sehr erfolgreiche, wenn man nochmal über Popkultur reden will, eine sehr erfolgreiche Serie war House of Cards, und da ist der Star halt ein super Arschloch. Wenn das halt demnächst die Idole werden, ist natürlich schwierig, aber das würde ich sagen, ist noch nicht ausdiskutiert. Also es könnte auch eine super kreative Generation werden, die sehr einen eigenen Kopf hat und sich weniger schläfrig ist als die Generation Y.
Meinst du, dass es im Zuge des demografischen Wandels da vielleicht auch nochmal so ab 2030, wenn halt irgendwie die über 60-Jährigen immer mehr werden, dass es da nochmal einen krassen Wandel geben kann?
Naja, im Sinne dann, ich meine, der Demokratie, das ist ja dieses, der Methusalem-Komplott, diese Argumentation, dass halt, wenn das Wahlvolk immer älter wird, dass dann auch nur Politik für die Alten gemacht wird, dann rebellieren die Jungen vielleicht mehr, aber vielleicht haben sie auch einfach keine Chance mehr zu rebellieren, weil halt alle Gremien entsprechend besetzt sind. Wo das hinführt, keine Ahnung.
Wir werden es gewahr werden. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja, vielen Dank, Raphael, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Deine Geschichte. Und das war's dann auch schon wieder mit Off the Record on Air, die 10. heute mit dem Oberthema Angst. Besucht uns gerne im Internet auf unserer Facebook-Seite facebook.com/hamburgoftherecord. Dort haben wir dann auch nochmal einen Link zu Raphaels Blog. Da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen, wenn ihr mehr wissen wollt und nachlesen wollt. Und ja, dann, wenn ihr uns mal wieder auf der Bühne sehen wollt, habt ihr die Möglichkeit am 13. Mai um 20 Uhr hier in Hamburg im ehemaligen Hauptzollamt in der Speicherstadt, wenn es wieder heißt Off the Record on Stage, im Rahmen mit der Lange Nacht der Zeit. Dort haben wir Journalisten der Zeit auf der Bühne, die uns in 360 Sekunden Geschichten mit unserem multimedialen Storytelling im 360-Grad-Format erzählen. Also kommt da gerne vorbei und geht am besten gleich ins Internet, denn da gibt es die kostenlosen Tickets zu vergeben, denn die sind immer mal rar gesät, also hurtig, hurtig. Vielen Dank für eure Zeit und bis demnächst. Redaktion Linda Saliska, Paul Förster, Klaas-Henrik Berg. Produktion und Musik Klaas-Henrik Berg. Tschüss.